Vier Bilder von der Gemeinde wollen wir uns im Rahmen dieses Sonntagsquattros ansehen. Vier Bilder, mit denen im Neuen Testament die Gemeinde von Jesus beschrieben wird. Die Verlobte, dann der Körper, Vielfalt und Einheit. Nächsten Sonntag die Schafherde, Geborgenheit und Nachfolge. Und dann schließlich noch das Gotteshaus, Vorrecht und Verantwortung. Heute ist Nummer zwei dran, der Körper, Vielfalt und Einheit. Dazu ein Vers aus dem 1. Korintherbrief, der genau dieses Bild verwendet, der Körper ist die Gemeinde. Man müsste ja genauer sagen, es ist der Kopf und der Körper. Jesus ist der Kopf und die Christen bilden gewissermaßen den Körper unter diesem Kopf. Jesus ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Und das sagt uns zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 27 ganz eindeutig. Ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Man kann dieses Bild vom Kopf und dem Körper sozusagen in zwei Richtungen angucken. Man kann es von oben nach unten ansehen oder von links nach rechts. Von oben nach unten, das wäre dann das Verhältnis vom Kopf zum Körper. Und von links nach rechts, das wäre dann das Verhältnis von den Körperteilen zueinander. Zwei verschiedene Fragen. Wie verhält sich Körper zum Kopf, die Vertikale? Wie verhalten sich die Körperteile zueinander, die Horizontale? Wir knüpfen uns zunächst mal die Vertikale vor, also dieses Bild Kopf und Körper. Und das mache ich aber relativ kurz, das deute ich fast nur an. Die Horizontale soll uns dann mehr beschäftigen. Übrigens von allen Bildern, die das Neue Testament für die Gemeinde verwendet, ist dieses hier das reichhaltigste, das vielseitigste, das ergiebigste. Es stellt ganz besonders viele Aspekte, Merkmale heraus, auf die es bei der Gemeinde ankommt. Und wir können leider davon nur einige wenige miteinander ansehen, eigentlich drei Punkte. Und alle anderen Aspekte, die überlasse ich Ihnen, die müssen Sie selber rausfinden, die dürfen Sie selber rausfinden. Am besten nehmen Sie eine Konkordanz, gucken mal nach, wo überall Leib oder Körper im Zusammenhang mit der Gemeinde und Jesus steht. Und da kommen Sie schon noch auf viele andere gute Gedanken. Also jetzt zunächst mal die Vertikale. Wie verhält sich der Körper zum Kopf? Ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Das eine ist, die Gemeinde ohne Jesus gibt es gar nicht. Die Gemeinde ohne Jesus existiert nicht. Es gibt keinen Körper ohne den Kopf. In Epheser 4, Vers 15 und 16, da heißt es folgendes: Christus ist das Haupt, ihm verdankt der ganze Leib sein Wachstum. Da haben wir es. Christus ist das Haupt. Ohne die Verbindung zu Jesus kann die Gemeinde gar nicht existieren. Sie lebt nicht, sie wächst nicht, es gibt sie nicht. Jetzt denken wir nochmal an das Bild von der Verlobten vom letzten Sonntag. Dort ist das ja nicht so offensichtlich, dass man nicht ohne Jesus existieren kann. Eine Verlobte könnte sich ja von ihrem Bräutigam trennen, sich entloben. Das wäre zwar todtraurig, aber deswegen würde die Braut trotzdem weiterleben. Beim Körper geht das nicht. Trenne den Körper vom Kopf und er stirbt. Enthaupte einen Menschen, dann ist er tot. Nimm Jesus weg, das Haupt, und was bleibt dann von der Gemeinde? Ein totes Gebilde. Und das kann ganz, ganz schnell gehen. Das kann jeder Gemeinde ganz schnell passieren, wenn sie sich irgendwie bewusst oder klammheimlich vom Kopf lösen will. Dann ist es ein totes Gebilde. Man hat ein wunderschönes Kirchengebäude, man ist finanziell abgesichert, die Gottesdienste sind so gestaltet, dass keine Langeweile aufkommt, der Pfarrer spricht flott und lebensnah, er nimmt Stellung zur Tagespolitik, zu sozialen Problemen und er gibt seinen Schäfchen praktische Verhaltensregeln mit auf den Nachhauseweg. Der Sozialausschuss der Kirchgemeinde sorgt dafür, dass die Kinder in der dritten Welt auch was abkriegen. Alles funktioniert bestens. Man kann stolz auf sich sein. Man hat alles eingerichtet, sodass alles funktioniert. Nur einer kommt gar nicht mehr richtig vor, Jesus. Oder wenn, dann kommt er höchstens noch als Vorbild vor. als ganz besonders moralisches Vorbild. Aber als Erlöser, das ist ja wie ausgefallen, als Sündenvergeber, als neues Lebensspender. Man braucht ihn gar nicht mehr für das. Man ist ja fromm, man tut ja Gutes, genau wie es die Bibel will. Das kann ganz schnell passieren, dass man irgendwie sich so schön eingerichtet hat und so fromm lebt, dass man gar nicht mehr an Jesus denkt, von dem man komplett abhängig ist. Und was sagt Jesus dazu? Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Der Körper meint, er könne ohne Kopf leben. So etwas geht nicht gut. Ich habe meine Kindheit in Westafrika verbracht. Wir hatten vor dem Haus einen großen Hof, wir hatten Hühner und andere Tiere, Affen, alles Mögliche. Und ab und zu wurden die Hühner geschlachtet. Und wir hatten so einen schwarzen Boy. Ich lebte ja in einem aussätzlichen Camp und das war ein geheilter Aussätzlicher. Der arbeitete bei uns im Haushalt mit. Ab und zu war er dann dran, es war seine Aufgabe, die Hühner zu schlachten. Und mein Zwillingsbruder und ich, wir waren damals noch kleine Pimpfe, wir stellten uns irgendwo in eine Ecke auf und guckten diesem schaurigen Schauspiel so mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen zu. Sie wissen wahrscheinlich, was da passiert. Er hat einen Hackklotz und haut dem Huhn den Kopf ab und dann lässt er es fallen und die Hühner rannten davon. Aus meiner Wahrnehmung so als Kind, minutenlang rannten die noch rum, wahrscheinlich waren es nur noch ein paar Sekunden, aber die rannten noch auf dem Hof rum. Körper ohne Kopf. Das geht für eine kleine Zeit, aber dann sterben sie definitiv, dann fallen sie um. Sie sind schon tot, der Kopf ist weg. Ein Körper braucht den Kopf, damit er lebt. Ein Körper lebt sozusagen vom Kopf her. Das Atmen geschieht durch die Nase, die Nahrungsaufnahme geschieht durch den Mund, das Denken geschieht durchs Gehirn, die Steuerung des ganzen Körpers geschieht durchs Kleinhirn. Schlag den Kopf ab und nicht ein einziges Körperglied wird überleben. Die Körperglieder untereinander, die halten nicht mehr zusammen, die sind wie voneinander isoliert, die fallen auseinander. Genauso ist das bei der Gemeinde. Wir leben vom Kopf her, von Jesus her. Er ist die Quelle des Lebens. Ohne den Zusammenhalt mit Jesus, ohne die totale Abhängigkeit von ihm, stirbt jede Gemeinde über kurz oder lang. Aber in der Verbindung mit Jesus hat eine Gemeinde alles, was sie braucht. Jesus gibt uns das Leben, Jesus hält uns am Leben. Und nicht nur das, durch ihn wachsen wir auch, er fördert unser Leben, wir werden groß und stark, wir werden so, wie Gott sich das wünscht. Und jetzt das Zweite im Zusammenhang mit der Vertikalen. Das Zweite, was beim Verhältnis von Kopf und Körper wichtig ist, die Gemeinde ist sozusagen das ausführende Organ von Jesus. Er ist das Haupt, er ist der führende Kopf, er ist der Vordenker, er ist der Arbeitgeber, er ist der Aufgabenverteiler. Und was ist die Gemeinde? Wir sind diejenigen, die seine Anweisungen hören und befolgen sollen. Oder genauer gesagt, ja, wir hören sie nicht nur, wir sollen sie hören. Wir befolgen sie nicht einfach, wir sollen sie befolgen. Das ist unser Auftrag. Wenn wir es nicht tun, wer tut es dann? Wenn wir nicht auf Jesus hören, wer soll ihn denn sonst hören? Wir haben ja die Verbindung zum Kopf. Als Jesus noch auf der Erde war, da hat er das Evangelium mit seinem eigenen Mund verkündet. Da hat er mit seinen eigenen Ohren sich angehört, was die Leute ihm alles sagen wollten, wie sie ihm ihr Leid klagten, wo sie Hilfe brauchten. Da hat er mit seinen eigenen Händen angepackt und geheilt und gesegnet. Aber jetzt ist Jesus im Himmel. Und was wird mit seiner Arbeit auf der Erde? Die ist noch keineswegs abgeschlossen. Es gibt noch so viel zu tun. Es gibt noch so viele, die Jesus nicht kennen. Es gibt so viele, die unter fremder oder eigener Schuld leiden. Es gibt so viele, die kein klares Lebensziel haben. So viele, die sich ungeliebt vorkommen und überflüssig. Wer geht zu denen? Wer nimmt sich Zeit für sie? Wer erzählt ihnen von dem, der alles Gute für sie bereithält? Die Freiheit, den Frieden, die Hoffnung, die Liebe? Wer kann die Arbeit von Jesus weiterführen, jetzt wo er im Himmel ist? Das sind wir. Das ist seine Gemeinde. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Wir sind sozusagen der verlängerte Arm von Jesus. Wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, wir sind seine Ohren, wir sind sein Mund. Kurz bevor Jesus diese Erde verließ und in den Himmel zurückging, hat er Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Das steht in Johannes 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Es ist interessant, Jesus wechselt sozusagen hin und her. Einmal sagt er, ihr werdet es tun, und dann wieder sagt er, ich werde es tun. Ihr werdet es tun, was auf der Erde getan werden muss, noch größere Dinge. Und dann sagt er wieder, bittet meinen Vater und ich werde es tun. Es ist wie wenn er sagen will, meine Taten sind eure Taten. Eure Taten sind meine Taten. Jesus hat sie geplant und er gibt uns den Auftrag, sie auszuführen, und er macht uns fähig dazu, diesen Auftrag zu erfüllen. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann stößt man immer wieder auf diesen einen Ausdruck, im Namen Jesus. Das ist wie eine Formel. Im Namen von Jesus haben die Apostel die gute Nachricht verbreitet. Im Namen von Jesus haben die Apostel Wunder getan. Im Namen von Jesus, das heißt, durch die Verbindung mit Jesus und im Auftrag von Jesus. Sie haben getan, was er ihnen befohlen hat. Sie haben getan, wozu er ihnen die Kraft gegeben hat. Sie waren seine Arbeitnehmer. Er war der Arbeitgeber. Sie sind der Körper, er ist der Kopf. Jesus ist die Schaltzentrale, das Hirn. Und die Christen sind sozusagen die Befehlsempfänger, die seine Anweisungen in die Tat umsetzen. Er ist der Kopf, er ist im Himmel, wir sind sein Körper, wir sind auf der Erde und wir sind zuständig dafür, dass seine Arbeit weiterhin getan wird. Wir können uns natürlich verweigern. Jeder Befehlsempfänger kann sich verweigern. Er kann sich taub stellen. Er kann lieber seine eigenen Wünsche verfolgen. Er kann lieber sein eigener Herr sein. Was passiert, wenn das ein Befehlsempfänger macht, ein Arbeitnehmer? Ganz einfach, er verliert seine Arbeitsstelle. Und wir als Gemeinde, wenn wir das machen würden, wir würden unsere Daseinsberechtigung verlieren. Und nicht nur unsere Berechtigung da zu sein, wir würden überhaupt unsere Existenz aufgeben. Wenn wir Jesus den Rücken kehren, dem wir nicht nur unsere Aufgaben verdanken, sondern auch unser Leben, dann gibt es uns nicht mehr. Dann sind wir vielleicht nur wie so ein Huhn, das ein paar Schritte tot durch die Gegend rennt, ohne Kopf, aber irgendwann brechen wir zusammen. Gemeinde ohne Jesus gibt es nicht. Wenn wir uns sozusagen unserem Dienst, unseren Aufgaben verweigern, wenn wir uns wie abschneiden vom Kopf, dann braucht es uns nicht mehr. Und irgendwann gibt es uns dann auch nicht mehr. Dann stellt uns Gott in die Ecke. Sie erinnern sich, der Kopf, der Körper lebt vom Kopf her. Ohne Kopf ist der Körper hilflos, kraftlos, leblos. Im wahrsten Sinn des Wortes leblos. So, das waren jetzt die beiden Lektionen, die wir von der Vertikalen lernen können. Also von die Antworten auf die Frage, wie ist das Verhältnis von Kopf zu Körper? Jesus, das Haupt, schenkt der Gemeinde ihr Leben und ihr Wachstum. Und wir als sein Körper, wir sind sein verlängerter Arm auf dieser Erde. Wir sollen es sein, wir können es sein und ich hoffe, dass wir alle es auch sein wollen. Und jetzt gehen wir in die Horizontale. Jetzt sehen wir uns die Horizontale an. Also das Verhältnis der Körperglieder zueinander. Wie verhält sich ein Körperteil zum anderen? Ich möchte dazu zwei Verse aus Römer 12 lesen, als Einstieg gewissermaßen. Römer 12, Vers 5 und 6 sind alles Verse, die immer mit diesem Bild vom Körper und dem Kopf zu tun haben. Es ist wie bei unserem Körper. Und Paulus sagt ausdrücklich, wenn er sagt, es ist wie bei unserem Körper, er sagt ausdrücklich, ich rede von Jesus und der Gemeinde, wird vorher klargestellt. Also, und jetzt nimmt er den Vergleich zum Körper. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Mir scheint, hier beschreibt Paulus sozusagen das Ideal menschlicher Gemeinschaft, die ideale Form menschlichen Zusammenlebens. So sollte es sein. So hat Gott sich das gedacht. Alle sind verschieden. Es ist sehr wichtig, dass alle verschieden sind. Aber alle bilden doch eine Einheit, eine unverbrüchliche Einheit. Und das kommt dadurch zustande, dass so verschieden die Einzelnen sind, jeder auf den anderen angewiesen ist. Und jeder bereit ist, dem anderen zu dienen. Und deshalb entsteht bei aller Vielfalt eine Einheit, eine echte Einheit in Liebe. Eine Einheit, wo man auf den anderen zugeht, um ihm zu helfen, um sich helfen zu lassen. Eine Einheit, die nur durch die Verbindung mit Jesus möglich ist. Eben durch die Verbindung des Körpers mit dem Kopf. Sonst gäbe es die Einheit nicht. Sonst gäbe es dieses Ideal menschlichen Zusammenlebens nicht. Das ist wie eine idealtypische Beschreibung. So sollte es zugehen, wo Menschen zusammenleben. So hat Gott sich das gedacht. Und so ist das in der Gemeinde und so sollte das in der Gemeinde sein. Jesus wird im Neuen Testament ja der zweite Adam genannt. Das steht im 1. Korinther 15 und auch in Römer 5. Der zweite Adam, der letzte Adam, der himmlische Adam. Mit all den Ausdrücken wird angespielt auf den ersten Adam, den irdischen Adam sozusagen. Das war ja der im Garten Eden, der von Gott erschaffen war, im Ebenbild Gottes. Adam war vollkommen. Es war sehr gut, wie Gott ihn gemacht hat, aber Adam hörte nicht auf Gott. Er hörte lieber auf den Teufel. Und deshalb musste er das Paradies verlassen und damit war die Vollkommenheit zerstört. Und jetzt kommt Jesus, der zweite Adam, der neue Mensch. Adam heißt ja einfach Mensch. Und bei Jesus gab es nicht das kleinste bisschen, was ihn von Gott trennte. Er war vollkommen und er blieb vollkommen. Und wer sich Jesus anschließt, der wird ebenfalls ein neuer Mensch. Der ist eine neue Schöpfung, wie 2. Korinther 5 sagt. Eine neue Schöpfung. Und sehen Sie, der erste Adam, der war der Beginn der ersten Menschheit. Und diese Menschheit ist in Sünde geraten und in Schuld. Und darum hat sie sich von Gott getrennt. Gott hat sich von ihr getrennt. Oder um zu unserem Bild zurückzukehren, der Körper hat sich vom Kopf gelöst. Und damit haben sich auch die einzelnen Körperteile voneinander gelöst. Das ist alles zerfallen. Die Tragik ist ja nicht nur, dass wir von Gott abgeschnitten sind, in der vertikalen Schnitt gemacht, sondern auch in der horizontalen. Die Körperteile untereinander, die Menschen untereinander, leben nicht mehr so miteinander verbunden. Im Dienen und im Dienst empfangen, im Lieben und geliebt werden. Sie leben nicht mehr so, wie das sein sollte. In der horizontalen laufen jetzt auch lauter Bruchlinien, lauter Risslinien zwischen den Menschen. Der Körper ist zerrissen durch Eigenliebe, durch Gleichgültigkeit, durch Habgier, durch Rebellion und was weiß ich noch alles. Der zweite Adam, Jesus, der ist der Beginn einer neuen Menschheit, einer Menschheit, die aus neuen Menschen besteht. Und jetzt soll in dieser neuen Menschheit, in dieser Gemeinde, in diesem neuen Körper, das Ideal von Gott endlich Wirklichkeit werden. Und dieses Ideal wird eben mit dem Bild vom Körper beschrieben. Und ich finde, das wird auf ganz wunderbare Weise mit diesem Bild beschrieben. Man kann es nicht besser ausdrücken, was genau zusammen, was es braucht, damit wir als Menschen so zusammenleben können, dass es Gott Freude macht und dass wir selber Freude dran haben. Nochmal ein kleiner Blick zurück zu dem ersten Bild, das wir hatten von der Verlobung. Nicht? Das Bild vom Bräutigam und der Braut, das eignet sich nicht so gut, um genau dieses Zusammenleben in der Gemeinde zu beschreiben. Das spricht sozusagen nur von der Vertikalen, Bräutigam und Braut, Jesus und seine Gemeinde. Man kann bei diesem Bild vom Bräutigam und der Braut nicht ausdrücken, wie die einzelnen Christen sich zueinander verhalten. Das gibt das Bild nicht her. Die Braut ist nur eine Person. Dafür ist eben dieses Bild zuständig, das Bild vom Körper. Denn der Körper hat viele Körperteile. Und da kann man jetzt unterscheiden, der Christ lebt so, der Christ macht das und wie verhält sich das zueinander. Folgendes fällt auf, wenn man im Neuen Testament über dieses Verhältnis der Körperteile, über die Horizontale nachliest. Immer wenn in diesem Sinn vom Körper die Rede ist, dann werden zwei Dinge gleichzeitig betont. Die Einheit und die Vielfalt. Einheit und Vielfalt, das sind wie zwei Pole. Die stehen in einem Spannungsverhältnis. Und die Frage ist, wie bringe ich die beiden unter einen Hut? Im Grunde stehen alle Versuche, das zwischenmenschliche Leben zu regeln, in dieser Spannung. Auf der einen Seite ist der einzelne Mensch, das Individuum, und da ist jeder wieder anders. Das macht die Vielfalt aus, das macht es so interessant. Aber natürlich will sich jeder Einzelne, der wieder so anders ist, auch selber verwirklichen. Und das schafft die Probleme. Auf der anderen Seite ist die Gesellschaft, das große Ganze, die Einheit, das Kollektiv. Alle müssen ja irgendwie zusammenhalten, wenn die Menschheit überleben soll. Und da muss sich dann jeder irgendwie einfügen, muss sich anpassen. Deswegen steht Einheit auch irgendwo für Gleichheit. Alle müssen irgendwo ein Stück weit gleich sein und nicht komplett ausscheren, sonst fällt die Welt auseinander. Vielfalt und Einheit stehen in Spannung zueinander. Oder Individuum und Kollektiv. Oder Freiheit und Gleichheit. Wenn man die Geschichte durchgeht, dann stellt man immer wieder fest, dass sich im Grunde alle Versuche, das Zusammenleben der Gesellschaft zu gestalten, um diese beiden Pole drehen. Freiheit und Gleichheit. Oder Einheit und Vielfalt. Alle Konzepte, alle Entwürfe, Gesellschaftsordnungen haben mit diesen beiden Polen zu tun. Denken Sie an das Motto der französischen Revolution. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Liberté, Égalité, Fraternité. Die ersten beiden Stichwörter haben wir genau hier. Liberté, Freiheit, Égalité, Gleichheit. Und dann sozusagen als Ideal und Ziel Fraternité, Brüderlichkeit oder Einheit. Schönes, harmonisches Zusammenleben. Das waren die Ideale. Die stehen nicht bloß in der Bibel. Die haben wir Menschen alle. Die Frage ist bloß, gelingt es uns, das zu realisieren? Jetzt mache ich einen kleinen Ausflug, aber da müssen Sie, das sage ich mit allem Vorbehalt und aller Vorsicht, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und kein Politiker und nichts von dem. Von daher ist das sehr fragmentarisch und sehr ergänzungsbedürftig und ich will auch überhaupt nichts, damit keine politischen Statements machen, einfach nur, dass Sie ein bisschen begreifen, wie das so gelaufen ist. Im Frühkapitalismus und im Kapitalismus, da hat man vor allem das Stichwort Freiheit aufgegriffen, mit aller Begeisterung. In der Aufklärung, da ging es um Freiheit, um Befreiung des Individuums. Die Individualität des Menschen, die wurde betont. Nichts darf den Menschen hemmen, die zu entfalten. Jeder soll frei sich entfalten können, alle seine Fähigkeiten entwickeln. Das ist toll. Nur was passierte? Mit den guten Seiten des Menschen haben sich auch die bösen Seiten des Menschen entfaltet. So sind wir nämlich. Wir sind ja nicht nur gut. Was aus uns rauskommt, ist nicht nur erfreulich. Der Starke hat sich auf Kosten des Schwachen durchgesetzt, der Reiche auf Kosten des Armen, der Schlaue auf Kosten des weniger Schlauen. Das ist eben so, der unerlöste Mensch, der missbraucht seine Freiheit und seine vielfältigen Gaben. Und am Ende steht nicht diese schöne Harmonie, sondern eine Zerrform des Zusammenlebens. Es gibt gerade aus der Zeit des Frühkapitalismus und Kapitalismus entsetzliche Beispiele von Verarmung von Menschen, die verwahrlosten in irgendwelchen Bergwerken oder Fabriken. Und das war, weil andere sich sozusagen auf ihre Kosten verwirklicht haben, ihre Freiheit genossen haben. Natürlich merkte die Gesellschaft, dass das so nicht gehen kann. Und man hat versucht, dagegen zu steuern. Soziale Marktwirtschaft oder vielleicht noch viel radikaler, der Kommunismus. Im Kommunismus stand das andere Stichwort im Vordergrund, Gleichheit. Alle müssen sich gleich verhalten, alle müssen gleich denken, alle müssen gleich viel besitzen. Und auf diese Weise wollte man Einheit schaffen, Brüderlichkeit. Was zählte, war nicht mehr das Individuum, sondern nur noch die Gesellschaft. Der Einzelne hat sich den Zielsetzungen des Kollektivs unterzuordnen. Es darf keine Persönlichkeiten mehr geben, die anders denken und dann daher die Einheit gefährden. Es gibt nur noch den Funktionär, der genau das tut, was die Gruppe will. Die Masse, die Mehrheit. Aber das hat sich genauso als Zerrform erwiesen. Was daraus entsteht, ist nicht Einheit, sondern Einförmigkeit. Haben Sie noch die Bilder vor Augen aus dem China von Mao Zedong? Alle Chinesen trugen blaue Uniformen. Einförmigkeit. Oder Pol Pot, da mussten die Andersdenkenden, die Intellektuellen, die an der Uni gewesen waren, die mussten plötzlich wie Bauern auf dem Land arbeiten, nur damit sie gleichgestellt sind mit den einfachen Leuten. Wir Menschen sind nun mal verschieden. Wir sind niemals gleichartig. Das lässt sich nicht erzwingen. Wir sind nicht alle gleich begabt. Wir sind nicht alle gleich schön. Wir sind nicht alle gleich fleißig. Wir sind nicht alle gleich unterhaltsam. Wenn man absolute Gleichheit erzwingen will, dann geht das nur mit Hilfe von Mord. Das geht nur, wenn man den Andersartigen, die Andersdenkenden ausschaltet. Und so ist das millionenfach geschehen in Kambodscha unter Pol Pot, in China unter Mao Zedong, in der Sowjetunion unter Stalin und natürlich auch unter der Herrschaft von Hitler. Der hat alles gleichgeschaltet. Das heißt, er hat alles seiner Partei unterstellt. Alles wurde gleichgeschaltet. Stichwort Gleichheit, das war genau dasselbe wie in der Sowjetunion und in China, nur in Braun statt in Rot. Der Marxismus wollte die arbeitende Klasse der besitzenden Klasse gleichstellen. Dummerweise lief die Entwicklung nicht so, wie das von Marx und Engels vorausgesagt war. Den Arbeitern im Westen ging es besser als den Arbeitern in den Arbeiterparadiesen im Osten. Der real existierende Kommunismus hat sich sozusagen selber abgeschafft, weil es woanders besser lief. Aber sehen Sie, deswegen ist die Idee von der Gleichheit keineswegs gestorben. Im Gegenteil, gerade bei uns im Westen wird bis heute energisch darum gekämpft, dass alle gleich sind. Das ist der sogenannte Neomarxismus. Der versucht, alle Herrschaftsstrukturen abzubauen. Alles, was irgendwie auf Unterschied hinausläuft und damit auf Hierarchien unter den Menschen, alles muss eingeebnet werden. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Unterschiede zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, die Unterschiede zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Professor und Student und ganz am Horizont dann schließlich auch noch der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass hinter all dem, was ich jetzt da aufgeführt habe, zwangsläufig verkehrte Ansichten stehen. Ich sage nicht, dass das alles automatisch gegen Gott gerichtet war und gerichtet ist. Hinter all diesen Überlegungen steckten oft sehr ernsthafte Versuche, die soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen. Und das ist aller Ehren wert. Vieles, was da gedacht wurde, hatte große, gute Ziele. Und man ging von wirklichen Nöten aus, die man beseitigen wollte. Was ich nur sage, ist, dass bei all diesen Gesellschaftskonzepten man immer neu entweder auf der einen oder anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Es ist bis heute nicht gelungen, beiden Aspekten gleichermaßen gerecht zu werden. Der Vielfalt und der Einheit, der Freiheit und der Gleichheit. Und all diesen unausgewogenen oder unausgegorenen Gesellschaftsentwürfen steht die Gemeinde gegenüber. Ja, da habe ich das nochmal zusammengefasst, was ich jetzt ausgeführt habe. Ja. All dem steht die Gemeinde gegenüber, der Leib von Christus. In diesem Körper herrscht das ideale Gleichgewicht, in dieser neuen Menschheit. Nicht? Die anderen Gesellschaftsformen, die werden einmal alle vergessen sein. Das Einzige, was unsere untergehende Welt überleben wird, das ist die Gemeinde von Jesus. Die überlebt, weil Jesus lebt und wir mit ihm. Sonst wird nicht so niemand überleben. Oder jedenfalls nicht im Himmel überleben. Überleben wird weder der Individualismus noch das Kollektiv. Weder unser Eigenwille noch der Wille der Gesellschaft. Weder der Egoist, der sich selber behaupten will, noch die Gruppe, der sich alle anpassen müssen. Überleben wird nur, wer sich nach Gottes Willen richtet und sich Jesus anschließt. Wer das tut, der ist ein neuer Mensch geworden und gehört damit zur Gemeinde. Er ist ein Teil von diesem Körper geworden, bei dem Jesus der Kopf ist. So, jetzt sehen wir uns zum Schluss noch einen Abschnitt an aus dem 1. Korintherbrief, wo diese Vielfalt und Einheit im Körper zur Sprache kommt. 1. Korinther 12 von Vers 12 an. Den ersten Vers habe ich hier abgedruckt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Da haben wir wieder die Stichwörter Einheit und Vielfalt. Vielfalt und Einheit. Und alles zusammen, das ist die Gemeinde. Dann sagt Paulus gleich im nächsten Vers, wie es möglich ist, dass so viele unterschiedliche Körperteile ein zusammenhängendes und auch noch funktionierendes Ganzes bilden. Es ist möglich, weil wir alle den Heiligen Geist bekommen haben. Er sagt, wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Hier haben wir die denkbar krassesten Gegensätze aufgezählt, Jude und Nichtjude, das ist der religiös größte Gegensatz in der alten Welt. Oder Sklave und Freie, der sozial größte Gegensatz in der alten Welt. Die Gegensätze sind noch größer als beim Frühkapitalismus, da ging es um Reich und Arm. Und der Kapitalismus hat sich auf die Seite der Reichen geschlagen und die Armen fielen durch das Sieb. Und beim Kommunismus hat man sich auf die Seite der Armen geschlagen und die Reichen mussten in die Röhre gucken. Aber es ist nicht gelungen, beide zusammen zu einer Einheit zusammenzuschweißen. Hier sagt er, wir haben alle, ob Jude oder Nichtjude, Sklave oder Freier, denselben Geist bekommen. Wir haben dasselbe Erlebnis gemacht, die Wiedergeburt. Wir sind dadurch zu einem Leib geworden. Die Einheit der Gemeinde kommt nicht dadurch zustande, dass man irgendeiner Ideologie anhängt oder dass wir alle tupfengleich dasselbe denken oder dass wir alle schrägen Vögel aus der Gemeinde entfernen, aus den Reihen ausschließen, wo wir uns so wohlfühlen. Die Einheit der Gemeinde ist ein Geschenk Gottes und sie ist eine Folge davon, dass wir neue Menschen geworden sind. Und jetzt, das habe ich jetzt nicht abgedruckt, von Vers 14 an, lässt Paulus einzelne Körperteile sprechen. Ich lese das mal vor. Wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und jetzt passen Sie auf. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott, entsprechend seinem Plan, jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Paulus sagt, der Fuß, der behauptet, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Warum sagt der Fuß das? Warum redet er so? Weil er sich schlechter vorkommt als die Hand. Warum sagt das Ohr, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper? Weil es einen Minderwertigkeitskomplex hat. Fuß und Ohr sind sozusagen eifersüchtig auf andere Körperteile, die angeblich wichtiger sind und besser als sie selber. Sie vergleichen sich mit anderen und kommen zu dem Schluss, dass man auf sie selber eigentlich verzichten könnte. Man braucht sie gar nicht. So ein Unsinn, sagt Paulus. Stell dir doch mal einen Körper ohne Füße vor, einen Körper ohne Ohren. Die braucht es doch. Was wäre das für ein verstümmelter Körper, der nur aus Augen besteht oder nur aus Händen? Stell dir mal eine Gemeinde vor, die nur aus Predigern bestehen würde. Da wollen alle reden und keiner will zuhören. Lauter Hirten ohne Schafe. Schönes Zerrbild. Stell dir mal eine Gemeinde vor, in der keiner bereit ist, die Getränke fürs Apero einzukaufen oder sich um die Tontechnik zu kümmern oder den Beamer zu bedienen oder in der niemand bereit ist, aufs Zuhören bei der Predigt zu verzichten und stattdessen Sonntagsschule zu halten oder sich im Hort mit den Kleinkindern abzugeben. Das sind alles Aufgaben, von denen der normale Gottesdienstbesucher, der hier auf seinem Stuhl sitzt, eigentlich gar nichts mitkriegt. Die laufen irgendwo im Hintergrund ab oder in einem Nebenraum. Das heißt, irgendwie kriegen wir die Aufgaben schon mit. Wir kriegen sie dann mit, wenn sie einmal ausfallen. Dann wäre die Bühne hier dunkel. Ich müsste brüllen, weil das Mikrofon nicht funktioniert, damit sie mich hören. Und dazwischen wäre dauernd Kindergeschrei von den Kleinen, die eben nicht versorgt werden. Und wenn sie sich dann nach all der Aufregung und dem Stress hinten noch eine Erfrischung gönnen wollen, dann stehen sie auch wieder vor leeren Tischen. Paulus sagt, Gott hat jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Ein Glück, dass nicht alle Prediger sind. Ein Glück, dass nicht alle Sonntagsschullehrer sind. Es braucht die verschiedenen Dienste. Es braucht das Auge und das Ohr, die Nase und den Mund, die Hand und den Fuß. Und deswegen muss keiner sich benachteiligt vorkommen, bloß weil er nicht im Rampenlicht steht. Gott hat ja die Aufgaben zugeteilt. Und Gott teilt auch die Gaben dafür zu. Und Gott macht das nicht so, damit er den einen klein hält und dass der andere groß rauskommen kann. Gott macht das, damit der Körper als Ganzes funktioniert. Gott macht das, damit bei der Gemeinde eins ins andere greift und damit alle zusammen eine schlagkräftige Truppe bilden. Und jetzt die Fortsetzung, Vers 21. Jetzt lässt er wieder Körperteile sprechen und passen Sie mal auf, was die jetzt sagen. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst hat die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Also wieder lässt Paulus Körperteile sprechen. Das Auge. Der Kopf. Aber warum reden die jetzt? Die reden nicht, weil sie sich unterlegen vorkommen, ganz im Gegenteil, sie fühlen sich überlegen. Sie reden im Hochmut daher. Das Auge sagt zur Hand, ich brauche dich nicht. Der Kopf sagt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ich kann alles am besten allein. Die anderen machen so viele Fehler und machen alle so viel langsamer, das ärgert mich die ganze Zeit. Setzt ihr euch mal ruhig zurück, lehnt euch bequem in den Sessel, guckt mir zu, wenn ihr wollt, ich mache das alles ganz allein. So eingebildet. Was will denn, ehrlich gesagt, das Auge ohne die Hand bewerkstelligen? Wohin will denn der Kopf ohne die Füße gehen? Du kommst dir so wichtig vor? Hast du schon mal überlegt, dass die Aufgaben, die du verachtest, womöglich noch viel wichtiger sind? Ich nenne nachher noch zwei Aufgaben, die jeder von uns erfüllen kann und die mit bei den allerwichtigsten sind. Paulus sagt, das Interessante, die Teile, die Anstoß erregen können, die halten wir ganz besonders in Ehren. Denen widmen wir ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Da meint er natürlich, da spielt er auf die Genitalien an, sorry, aber das sagt Paulus nun mal so. In gewissem Sinn schenken wir denen ganz besonders viel Aufmerksamkeit, weil wir sie viel sorgfältiger bedecken als den Rest des Körpers. Und in gewissem Sinn hat Gott gerade ihnen eine besondere Würde verliehen, hat ihnen sozusagen die wichtigste Funktion im Körper zugeteilt, die Fortpflanzung. Also, sagt Paulus, denk von allen anderen Diensten höher als von deinem. Die sind alle mindestens so wichtig wie deiner, auch wenn du vielleicht immer vorne stehst und die anderen irgendwo in der Ecke. Und tu deinen eigenen Dienst so gewissenhaft wie möglich. Dann kommt die Sache gut raus. Und jetzt die beiden Aufgaben, die unbedingt dazugehören, wenn eine Gemeinde reibungslos funktionieren soll. Das ist die finanzielle Unterstützung und noch viel wichtiger, die Gebetsunterstützung. Das sind zwei Dienste, wissen Sie, die anderen bekommen die vielleicht gar nicht mit. Man sieht nicht, wie viel ich in die Kollekte lege. Man schaut nicht zu, wenn ich in meinem Zimmer für meine Geschwister bete. Niemand lobt mich für meine Spende. Niemand dankt mir für meine Fürbitte. Ja, soll ich sie deswegen bleiben lassen? Bloß weil sie im Verborgenen geschieht? Aber deswegen ist sie doch kein bisschen weniger wichtig als das Predigen oder die Musik. Wie will denn eine Gemeinde ohne die nötigen Gelder überleben? Wie will denn ein Pfarrer seine Arbeit mit Freude und Vollmacht tun, wenn die Gemeinde nicht im Gebet hinter ihm steht? Und im Übrigen sagt Jesus, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich meine, das müsste Ansporn genug sein, Dinge auch im Verborgenen zu tun für das Wohl der Gemeinde. Also, das war's eigentlich. Das ist das Ideal der neuen Menschheit, beschrieben mit dem Bild vom Körper. Die Vielfalt ist so von Gott gewollt und sie führt nicht zu Spaltungen, wenn jeder seine Gaben und seine Grenzen kennt. Mit unseren Gaben sollen wir zu den anderen gehen, um ihnen zu helfen, und mit unseren Grenzen sollen wir zu den anderen gehen, um uns helfen zu lassen. Und wenn wir das tun, dann entsteht Zusammenhalt. Dann bewährt sich die Einheit. Nicht wir als einzelne Christen, wir sind immer nur Fragmente. Wir sind nur Teile des Körpers. Der Körper, das ist die Gesamtgemeinde. In diesem Körper bedroht die Vielfalt nicht die Einheit und die Einheit gefährdet nicht die Vielfalt. Durch Jesus haben in der Gemeinde Freiheit und Gleichheit zur richtigen Balance gefunden. Eben durch Jesus. Das Ganze wird nur möglich durch die Bindung an Jesus, durch die Abhängigkeit des Körpers vom Kopf, die Abhängigkeit von Christus, dem Haupt des Leibes, die Abhängigkeit von seinem Geist, von seiner Liebe, von seiner Autorität. Im allertiefsten Sinn gibt es echte Gemeinschaft unter uns Menschen nur bei Jesus und mit Jesus. Vielleicht noch das zum Schluss. Mir ist natürlich bewusst, dass das Ganze wahnsinnig idealistisch klingt. Die Realität unter uns Christen, auch unter unserer FEG, sieht ja manchmal gar nicht danach aus, nach dieser fantastischen Einheit, wo alles so schön zusammenspielt, wo jeder für den anderen da ist, wo keiner an sich denkt. Aber auch wenn die Realität uns manchmal ziemlich viel düsterer erscheint, dieses Ideal kann Realität werden. Es hat angefangen, Realität zu werden. Und es wird immer mehr zur Realität, eben durch den, der unser Haupt ist, unseren Retter. Jesus schafft neue Menschen und dadurch eine neue Menschheit. Nach und nach kommt das zustande. Wir müssen nur offen sein für Jesus und offen für unsere Mitchristen und offen für die Aufgaben, die Gott uns zuteilt. Lassen Sie mich zum Schluss noch mal den Vers lesen, den ich ganz zu Anfang zitiert habe, jetzt einfach noch ein bisschen länger. Christus ist das Haupt. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich habe zum Abschluss sozusagen als Ersatz dafür, dass ich jetzt hier bete, wieder ein Lied mitgebracht, wieder ein Lied von Manfred Siebald. Der hat viele sehr gute Texte und dieses Lied hier spricht genau vom Bild des Körpers, von der Gemeinde und von dieser Gegenseitigkeit, die macht, dass wir als Gemeinde so gut miteinander leben können. Und das wollen wir miteinander lesen. Wenn Sie möchten, können Sie laut mitlesen oder lesen Sie einfach mit. Ich lese es vor, ganz wie Sie möchten. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung, eine Abrundung von allem, was ich jetzt über die horizontale Körperteil zum Körperteil gesagt habe. Und merken Sie auch bei diesem Lied, möglich ist das Ganze nur durch die Vertikale, durch die Verbindung mit Gott, der uns dafür fähig macht. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört, jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer. Keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Keiner, der nur immer jubelt. Keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere. Keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Amen.